seit langer Zeit mal wieder eine Folge Podcast Hart mit einem Thema, was mich und bestimmt auch viele andere sehr beschäftigt in den letzten, ja, ich würde schon fast sagen, Jahren. Ich habe Zeitschriften gelesen, viel Medien konsumiert, bin dann irgendwann auf der A516 gewesen und hatte auf einmal so ein leichtes, komisches Gefühl und habe jemanden angerufen. Und zwar habe ich angerufen die Vanessa Voß. Aus dem Grund, weil ich mich mit der Möglichkeit eines Krieges hier in Europa zu wenig auskenne. Wie groß ist diese Möglichkeit? Ist diese Angst, die man hat, begründet? Und dann habe ich einfach die Vanessa angerufen und wir sitzen jetzt heute hier und reden genau über dieses Thema. Hallo Vanessa.
Hi Feed.
Boah, es ist schon ein heftiges Thema, was jetzt gerade so eigentlich ganz, ganz viele Menschen in Gedanken und auch in Gefühlen beeinflusst, ne?
Auf jeden Fall. Und Thema Krieg ist keins, womit man sich gerne beschäftigt, gerade als Deutsche. Ne? Dann guckt man immer in die Geschichte und denkt sich, Mensch, wir dürfen gar nicht über Krieg reden. Aber gerade wir sollten vielleicht mal auch darüber reden, wie wir Krieg verhindern können, weil das ist Deutschland und das ist die NATO.
Krieg verhindern, ja, das ist so die eine Sache. Ne? Ich meine, in den Medien wird natürlich viel über den Krieg berichtet, sehr explizit. Nicht alle Nachrichten, die man konsumiert, vor allem auf Social Media, sollte man konsumieren, weil die halt nur wirklich nur Angstmache sind über Clickbait. Aber fangen wir mal vorne an. Warum habe ich dich denn angerufen?
Ich denke mal, weil du dir Sorgen machst, wie viele andere Bothopper und Deutsche, Leute, die in Europa sicherlich wohnen, die sich irgendwie fragen seit den letzten Jahren, haben wir eigentlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir, unsere Kinder, Nachfahren, irgendwann mal Krieg erleben werden? Ich glaube, das haben wir uns vor einigen Jahren noch nicht gestellt, die Frage.
Das ist richtig. Und warum dich? Du hast mit dem Thema Sicherheit dich ja in den letzten Jahren massiv beschäftigt. Ne? Du warst an der Uni, Bundeswehr-Uni.
Genau, ich bin noch an der Universität der Bundeswehr in München. Und klar, da gehen Soldaten hin, die mal Offiziere werden wollen. Die werden da unterrichtet, die werden Psychologen, Politikwissenschaftler und Co. Und ja, da beschäftigt man sich mit Fragen von Krieg und Frieden.
Ja, ist schon krass. Also ganz ehrlich, der Satz, der mich so ein bisschen umgetrieben hat, ist, Deutschland ist seit 30 Jahren vom Krieg entwöhnt worden. Also seit dem Ende des Kalten Krieges, seit der Wiedervereinigung von Deutschland, haben wir eigentlich hier eine total geile Zeit generell gehabt. Nicht nur in Deutschland, in Europa. Ich meine, Kriegsherde gab es in der Welt überall. Dann haben wir natürlich Jugoslawien, wir hatten den Irak und natürlich auch Afghanistan. Aber jetzt, wenn einem der Krieg so direkt vor der Haustür steht, dann wird er einem erstmal sowieso wirklich, wirklich bewusst. Auf dem anderen Ende der Welt interessiert den in Anführungsstrichen eigentlich fast niemanden, ne?
Das stimmt, wobei meine Tante immer noch sagt, ja, was interessiert uns die Ukraine? Ja, das ist ja weit weg. Und ich glaube, wir vergessen da manchmal, dass Kaliningrad, ja, diese russische Enklave da, ganz, ganz, ganz in der Nähe bei uns liegt und dass man Berlin mit Raketen extrem schnell erreichen kann. Also wenn Putin uns jetzt angreifen wollte, könnte er das tun. Keine Sorge, keine Panik verbreiten. Ich glaube nicht, dass er das in absehbarer Zeit tun wird. Aber ja, die Ukraine ist in einem Verteidigungskrieg und der geht auch uns was an, weil wenn Russland sich dort durchsetzt, und im Moment sieht es zumindest danach aus, dass es dort demnächst mal so einen Diktatfrieden geben wird, dann haben sie Zeit, sich weiter aufzurüsten und dann steigt zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass auch ein Angriff auf einen NATO-Staat im Baltikum, nicht direkt auf Deutschland, aber wir haben eine Bündnisverpflichtung. Und wenn dann beispielsweise Litauen angegriffen wird, dann sind auch wir als Deutschland im Rahmen der NATO Teil der Bündnisverteidigung.
Ist das dann schon direkt so, weil wir haben ja 31 NATO-Staaten, glaube ich, ne? Und ist es dann so, dass wenn die NATO mit Russland im Krieg wäre, jetzt machen wir mal schon das Szenario, wir möchten jetzt hier nicht mit, ich möchte da ganz neutral und so objektiv wie möglich über das Thema reden, ja, weil ich möchte jetzt hier niemandem Angst machen und auch keine Panik verbreiten. Vor allem sind wir hier, vor allem ich, als jemand, der wie jeder andere Bottropper sich so laienhaft auch nur mit dem Thema auskennt. Deswegen würde ich mir niemals anmaßen zu sagen, was ich jetzt hier sage, hat Hand und Fuß. Ich gehe jetzt mit ganz viel Gefühl in das Gespräch rein und du bist da so ein bisschen mehr in dem Thema. Ist denn generell, wenn die NATO eintritt in diesen Krieg, kann man das dann einen Weltkrieg nennen?
Also wenn wir einen Konflikt zwischen der NATO und Russland haben, dann liegt die Annahme nahe, dass das in den Dritten Weltkrieg münden kann, weil wir dürfen nicht vergessen, dann stehen sich die Nuklearmächte der USA, Großbritannien und Frankreich gegenüber Russland in einem Krieg. Und das sollte einem definitiv erstmal dazu veranlassen, darüber nachzudenken, wie wir das verhindern können. Und das finde ich ganz wichtig, auch dass wir darüber sprechen, nicht Panik verbreiten, sondern sich wirklich fragen, wir sind ja nicht in diesem dritten Weltkrieg, sondern wie können wir verhindern, dass das passiert? Und da können wir konkrete Maßnahmen vornehmen.
Ich wundere mich immer noch, warum nicht schon lange, ich meine, das ist auch wieder die Naivität eines Menschen, der sich halt in der Materie jetzt nicht so auskennt, warum da nicht schon lange Verhandlungen, Friedensverhandlungen getroffen wurden, um die Eskalation, die da jetzt gerade passiert, da sind ja Hunderttausende schon gestorben. Es ist ja wirklich ganz schön erschreckend, weil ich habe mich ja natürlich jetzt auch auf die Folge ein bisschen vorbereitet und ein bisschen was gelesen. Warum sind da noch nie Verhandlungen auf fruchtbaren Boden gekommen? Was ist da los?
Frag mal Wladimir Putin. Also es ist ja nicht so, dass es nicht die Möglichkeit gab, über Frieden zu sprechen. Nur, wie soll das funktionieren, wenn Russland gleichzeitig weiterhin Angriffe auf die Ukraine vornimmt, dort Kinder verschleppt, dort Frauen vergewaltigt, dort Massenverbrechen begeht? Dann ist es natürlich schwer zu sagen, wir reden hier über Frieden. Es gibt nämlich einen, der sofort Frieden herbeiführen kann. Das ist Putin, indem er sagt, ich ziehe meine Truppen ab, das ist ukrainisches Territorium, das ist russisches. Und das hat in der Vergangenheit nie funktioniert.
Ist es denn eine Möglichkeit zu sagen, pass auf, das hat jetzt auch ein bisschen was mit Nachgeben oder vielleicht auch mit Diplomatie zu tun. Ist es nicht dann jetzt einfach möglich zu sagen, pass auf, Kollege Vladi, wir geben dir jetzt einfach die Krim und du kriegst das bisschen da, was du da haben willst, aber jetzt hältst du die Schnauze und bist ruhig? Oder meinst du, das wäre dann so, dass der sagt, ha, die sind schwach, die haben mir das jetzt gegeben, jetzt rüste ich ein bisschen was auf und dann mache ich einfach weiter?
Das Problem mit der Krim ist ja, die wurde schon 2014 völkerrechtswidrig annektiert. Und ja, das war ja nur so eine kleine Insel da unten in der Ukraine. Ist ja nicht so schlimm. Die Ukrainer haben das schon immer anders gesehen. 2014 hat der Krieg ja wirklich angefangen, weil da die Krim schon völkerrechtswidrig annektiert wurde. Und zwar das zu dem Zeitpunkt ein Stück weit egal. Wir haben trotzdem darüber gesprochen, Nord Stream 2 auszuweiten, obwohl die Amerikaner uns da konkret vorgewarnt haben, das zu tun, weil man schon in den USA davon ausgegangen ist, dass das weitergehen wird und nicht bei der Krim bleibt. Ja, und als er 2022 kam, war das für uns so eine Zeitenwende, wie Olaf Scholz es genannt hat, und irgendwie was, was wir nicht fassen konnten. Wie kann das sein, dass Russland ein Land völkerrechtswidrig angreift und das Territorium für sich haben will? Da wollten wir eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg mit aufhören.
Aber das war doch eigentlich auch so, dass Putin sich am Anfang des Ukraine-Kriegs darauf berufen hat, dass die NATO-Erweiterung dem so ein bisschen auf den Sack gegangen ist, die immer Richtung Osten gegangen ist. Ich meine, ich erinnere mich noch an den Kalten Krieg und die Kuba-Krise, da war das ja umgekehrt, dass die Russen da auf Kuba da eventuell was hatten, mit Raketenbasen und so. Und jetzt ist das halt andersrum gewesen. Wäre das denn überhaupt in Frage gekommen, weil die Ukraine ja selber überhaupt nicht die Anforderungen an die NATO wirklich erfüllt? Ne? Die sind ja ein sehr korruptes Land gewesen, sind es immer noch, keine Ahnung. War das nicht eine Provokation Richtung Russland?
Also ich wäre da sehr vorsichtig, beides miteinander zu vergleichen.
Okay, mache ich natürlich nicht.
Ich verstehe, dass das immer wieder genannt wird und man muss auch verstehen, dass das Teil der russischen Propaganda ist. Natürlich kannst du in Russland besser sagen, die NATO kam uns zu nah, deswegen mussten wir jetzt die Ukraine angreifen. So, stimmt das Ganze oder stimmt das nicht?
Es ist ein Vorwand halt einfach nur. Ne?
Es ist ein Vorwand und es ist halt so, als die Sowjetunion auseinandergefallen ist, haben sich souveräne Staaten, das ist ja deren gutes Recht, ja, Litauen, Lettland, Estland, das sind souveräne Staaten, die gesagt haben, Moment mal, wir hatten da ganz schön viel Terror mit der Sowjetunion, das wollen wir nicht mehr, wir wollen uns schützen. Wir treten der NATO bei. Und das ist deren legitimes Recht, dem Verteidigungsbündnis NATO beizutreten. Mhm. Folglich ist es nicht so, dass wir Russland gefährlich wurden, dass dort ein Angriff geplant wurde oder ähnliches. Es stimmt einfach nicht. Was Fakt ist, dass wir uns ausgedehnt haben als NATO. Aber das ist legitim. Und dass die Ukraine in die NATO möchte, kann man jetzt ja, glaube ich, besser verstehen als vorher. Weil der einzige Schutz, den wir jetzt aktuell noch haben, ist die NATO. Weil es für Putin einen Unterschied macht, ob er mit der Nuklearmacht USA in einen Krieg geht oder ob es in Anführungsstrichen nur die Ukraine ist, wo sie dachten, dass sie in ein paar Tagen Kiew erobern können.
Ja, das stimmt. Das haben wir auch alle irgendwie gedacht, ne? Weil die Ukraine ja eigentlich als der... Er ist auch ein riesiges Land, aber lang nicht so militärisch so aufgestellt wie Russland. Die haben sich da wirklich die Zähne ausgebissen. Und natürlich mit den Waffenlieferungen, die wir da gemacht haben, die immer wieder bei Lanz, bei allen möglichen Formaten, in Zeitungen, überall Waffenlieferung ja, Waffenlieferung nein, feuern wir den Krieg damit an, wenn wir aufhören. Es gibt ja so viele verschiedene Meinungen zu dem Thema. Natürlich kommt man mit so einer blumigen Regenbogensache nicht weiter zu sagen, wir hören jetzt einfach auf, Waffen zu liefern und dann hören die schon auf zu kämpfen, weil sie keine Waffen mehr haben. Das ist natürlich Bullshit.
Dann wäre die Ukraine auch schon längst gefallen. Ich glaube, das muss man auch nochmal klar sagen. Die Ukraine ist der Staat, der angegriffen wurde. Ja? Und es ist völkerrechtlich auch vollkommen legitim, dem Staat, der angegriffen wurde, Waffen zu liefern. Was der Iran macht zum Beispiel, Russland mit Waffen auszustatten, das ist nicht in Ordnung, weil Russland der Aggressor ist und die Ukraine nicht.
Haben wir ja damals auch schon in der Folge auch schon mal kurz drüber geredet. Russland ist halt der Aggressor und die Ukraine ist eigentlich der Schutzschild, den wir hier in Europa haben, dass das halt nicht weiter ausgedehnt wird. Aber jetzt mal so, die Angst, die die Menschen da draußen vor Krieg haben, ist noch nie so groß gewesen wie jetzt. Dass ein Krieg auf deutschem Boden stattfinden wird, ist relativ unwahrscheinlich, meiner Meinung nach. Weil Krieg geht um Bodenschätze, aber wir haben eine Produktionsinfrastruktur, so, wir sind ein Land, was halt produziert. Dennoch hast du natürlich gerade schon gesagt, die NATO mit ihren Staaten ist natürlich verpflichtet zu helfen, wenn zum Beispiel das Baltikum angegriffen wird. Jetzt bleiben wir mal dabei, Deutschland wurde in den letzten 30 Jahren komplett vom Krieg entwöhnt. Und dann höre ich natürlich, wenn der Pistorius jetzt sagt, Bottrop. Ja, Bottrop muss auch kriegssüchtig werden.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ein guter Titel, ja.
Okay, aber sagen wir mal, okay, nehmen wir den Arbeitstitel mal im Hinterkopf mit. Deutschland muss wieder kriegstüchtig werden. Wir haben ja jetzt so ein unglaubliches Schuldenpaket aufgenommen und da soll ja unglaublich viel Kohle in Rüstung fließen. Auch total diskutiert. Was denkst du, müssen wir wirklich jetzt wirklich uns wieder für den Krieg wappnen und wirklich fähig sein, unser Land und auch die NATO mit zu verteidigen?
Unbedingt, weil viele davon sprechen, wir rüsten auf. Das stimmt eigentlich nicht. Russland rüstet auf. Was machen wir als Deutschland? Wir rüsten nach, weil wir in den letzten Jahren so viel versäumt haben. Wir haben eben nicht 2014 angefangen zu erkennen. Moment mal, ich glaube, die Bedrohungslage wird steigen und Russland wird zunehmend eine Gefahr für uns. Lass uns doch langsam aufrüsten, um Russland zu signalisieren, uns greifst du nicht an. Haben wir aber nicht gemacht. Ja? Wir haben weiter Handelsbeziehungen geführt, dann kam 2022, wir haben große Sanktionspakete verabschiedet, wunderbar. Wir haben auch ja unser Schuldenpaket zur Zeitenwende, das Sondervermögen sind auch Schulden, sind aber vom Grundgesetz definitiv möglich, aufgenommen, 100 Milliarden. Das war jetzt aber nicht viel. Man muss sich ja vorstellen, Munition, Panzer, die können ja auch nicht irgendwie im Saalbau gelagert werden oder so, ne? Sondern die brauchen ja schon einen Bedarf, du kannst nicht einfach so produzieren. Und das ist all das, was wir jetzt langsam wieder hochfahren. Wir hätten uns im Fall eines Angriffs Russlands jetzt auf Deutschland nur mal angenommen, ja? Wir hätten uns, was glaubst du, wie lange hätten wir uns verteidigen können?
Also ich denke mal nicht, dass wir lange durchgehalten hätten, weil ganz ehrlich, so wie die Prognosen so sind und wie ich so das wahrnehme, wie die Bundeswehr aufgestellt ist, gehe ich davon aus, dass es nicht lange gedauert hätte. Ich will jetzt keine Zeit sagen, aber ich habe mal so ein Bit gesehen von so einem Comedian, dass Deutschland irgendwie 4 oder 5 wirklich fette Kampfjets irgendwie noch gerade am Start hat. Und dieser Comedian hat dann halt gesagt, und Deutschland, ganz Deutschland hat einfach nur 5 Kampfjets mehr als ich. Die Aufrüstung, die wir jetzt, oder das Nachrüsten, was wir jetzt machen, wir können einen Rüstkrieg gegen Russland ja gar nicht gewinnen.
Naja, wir sind immer in der NATO und das dürfen wir nicht vergessen.
Ja gut, wenn alle rüsten, dann klar.
Korrekt, und darum geht's ja. Das finde ich ist total wichtig zu verstehen. Es geht hier nicht um Deutschland, die Ukraine, Russland. Es geht um die NATO, ja, und es geht um Russland. Und da vielleicht auch mal ganz konkret gesprochen, ist es so, dass wir in Bottrop ein Kreisverbindungskommando haben.
Haben wir?
Ja.
Eine Spezialeinheit Bottrop oder was?
Ja, nicht ganz. Also da kommen die Reservisten der Bundeswehr zusammen, also einige, die sind Teil dieses KVK. Darin sind auch die Polizei und die Feuerwehr vertreten und die kümmern sich generell für Krisenlagen, Katastrophenlagen, Zivilschutz, ja, darum, wie sie hier in Bottrop ja gewisse Infrastruktur aufrechterhalten können und so weiter. Und ich war da letztes Jahr mal bei denen, die haben eine Übung gemacht und da ging es konkret darum, was passiert eigentlich, ja, wenn Krieg ausbricht und irgendwie Lettland angegriffen wird als Beispiel mit uns. Da musst du dir vorstellen, kommen ja die ganzen Einheiten der USA rüber zu uns, kommen dann irgendwo ne, am Hafen in Rotterdam an. Und irgendwie müssen die ja von Rotterdam nach Lettland kommen. Da ist Deutschland total wichtig, weil wir so eine logistische Drehscheibe sind.
Da ist ja super mit der Deutschen Bahn, die kommen auf jeden Fall zu spät.
Ja, aber das ist ein Riesenpunkt. Ne? Früher hatten wir riesen Infrastruktur, da muss ja auch ein Panzer drüber rollen. Ne? Und wenn dann die A42-Brücke kaputt geht, ist dann natürlich doof.
Das ist so geil. Erstmal kommen die mit der Bahn zu spät, drei Brücken stürzen ein so. Und die haben sich schon vor... Russland macht gar nichts, Russland kein einziges Mal geschossen.
Geht halt nicht, ja. Und dieses KVK, ne, stellt sich halt solchen Fragen und sagt, Moment mal, wenn die also jetzt da ankommen in Rotterdam und dann weiterfahren, irgendwann ist auch mal Sprit alle, dann kommen die also irgendwo in NRW an, vielleicht in Bottrop. Wo gehen die hin? Wo können wir eine große Truppe hier mal unterbringen, ja, die sich weiter versorgen kann mit Sprit, mit Essen, mit Nachschub?
Boah, am Markt und dann bei Schadi essen gehen.
Boah, Markt, ja.
Aber wir könnten, also ich denke mal, dass dann eher solche großen Freiflächen wie da oben Schwarze Heide und sowas in Frage kommen würden.
Weißt du, was in Frage kommt? Am Moviepark. Da hätten wir tatsächlich super gute Infrastruktur. Wir haben einen Freizeitpark, der im Krieg ja wohl eher vielleicht weniger, ne, Relevanz für uns hat, sondern der ja genutzt werden kann, ja, mit der gesamten Fläche dort, um mal eben so einen Verband unterzubringen. Auch jetzt hier keine Panik, ja, der Moviepark ist kein militärisches Ziel oder ähnliches, aber man muss sich halt die Frage stellen, wie können wir als Bottrop, als NRW, als Deutschland Teil davon sein, von einem Verteidigungsfall der NATO? Und das kriegen wir so hin, dass wir uns alle irgendwie mit einbringen und ein Teil davon sind.
Jetzt kommen wir nämlich zu einem Punkt, der mir total wichtig war, weil ich bin selber Papa und ich habe eine 16-jährige Tochter. Aufrüsten, Werft sein, gut. Die Wehrpflicht wurde abgeschafft. Wann wurde die abgeschafft? 2005 oder so?
Ja, die wurde nicht abgeschafft, die wurde 2011 nur ausgesetzt. Das heißt, die kann man wieder einsetzen.
Die wurde nur ausgesetzt. Ja. Das heißt, damals war schon klar, wir schaffen die nicht ab, aber sind die ganzen Kasernen sind die noch bespielt oder liegen die alle leer?
Diese Kreiswehrersatzämter, wo man dann auch gemustert hat und so, genau, weiter, die sind alle abgeschafft. Die kriegst du auch von heute auf morgen nicht wieder, ne, aus dem Boden gestampft. Und ich glaube, in dem Szenario sind wir auch nicht. Aber es ist halt schon so, dass akut 20.000 Soldaten der Bundeswehr fehlen. Ne?
20.000?
Genau, wir haben so 180.000, 20.000 fehlen. Und jetzt haben wir in den letzten 2 Jahren ja auch viel versucht und davor auch, lass uns die Bundeswehr attraktiver machen, lass uns mehr werben. Hat vielleicht auch ein Stück weit geklappt, aber wenn wir ehrlich sind, 20.000 kriegen wir damit nicht. Und da kommt jetzt halt der Punkt. Wir wollen irgendwie kriegstüchtig sein, wir wollen uns verteidigen können. Aber nicht ich selber und nicht meine Tochter. Und ich verstehe das persönlich total. Und nicht jeder ist dafür gemacht, Dienst an der Waffe zu leisten.
Richtig.
Absolut. Verstehe ich auch. Und es gibt immer Kriegsverweigerer. Ja, es gab einen Zivildienst. Also
Zivildienst auch super, super wichtig. Absolut. Ne? Und diese Sache mit der Wehrpflicht. Ich meine, natürlich wird es Leute geben, die auch noch wieder zur Bundeswehr gehen würden. Aber du hast natürlich recht, dass das Image der Bundeswehr und alles, was da jetzt in den letzten Jahren passiert, ist einfach, wenn du da nicht hin musst, dann gehst du da auch nicht hin, weil du willst dich nicht von so einem 1,50 Meter groß anschreien lassen, der zur Bundeswehr gegangen ist und einfach Karriere gemacht hat. Aber dennoch ist es halt wichtig, dass sowas gemacht wird. Aber wie du gerade schon gesagt hast, ich will aber nicht, dass meine Tochter dahin geht. Ja?
Und ich glaube, da kommt halt dieses Thema Wehrpflicht oder vielleicht auch irgendwann Dienstpflicht ins Spiel. Die Wehrpflicht könntest du ganz einfach wieder einsetzen. Frauen werden nicht davon betroffen, also das ist bislang nicht so, müsstest du das Grundgesetz ändern. Dänemark hat das vor kurzem beschlossen. Also in Dänemark werden demnächst Frauen sowie Männer, ja, zum Wehrdienst herangezogen. Könnte man in Deutschland auch machen. Bräuchte nur eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag. Ob das dazu kommt, würde ich mir zwar persönlich wünschen, denn ich glaube, dann könnte man das Ganze mal ein bisschen größer sehen. Wieder Beispiel Bottrop. Wir hatten letztes Jahr hier auch mal eine größere Veranstaltung zum Thema Zivilschutz, Katastrophenschutz. Da gehört ja auch das THW zum Beispiel hinzu. Da sind ganz viele Ehrenamtliche. Der Zivilschutz hat auch nicht viel Kohle. Ja? Die wollen auch ein bisschen was von den neuen Schuldentöpfen haben. Denn die sind letztendlich diejenigen, die für uns Bevölkerungsschutz machen. Und wenn man also sagt, wir machen nicht nur klassische Wehrpflicht wie damals, sondern wirklich eine Dienstpflicht, dann muss man auch mal den Sicherheitsbegriff ein bisschen breiter sehen und sagen, dazu gehört nicht nur die Bundeswehr, dazu gehören Krankenhäuser, dazu gehört das THW. Also, verstehst du, ein bisschen breiter zu sehen, weil wir alle irgendwie einen Teil für Sicherheit beitragen können und das mehr ist als nur der militärische Dienst. Und vielleicht hat deine Tochter da auch irgendwo was, wo sie was beitragen kann.
Okay, das ist natürlich
ein
Punkt.
Das wäre eine Möglichkeit.
Das ist natürlich ein Punkt, da hast du recht, diese Dienstpflicht zu sehen in einem Punkt, dass meine Tochter jetzt nicht mit einem Maschinengewehr an der Front sitzt, sondern dass die halt im Hintergrund Arbeit leistet. Aber auch, was du gerade gesagt hast, was sich generell immer wieder bewahrheitet: Wenn du dich nicht in Zeiten, wo es ruhig ist, auf unruhige Zeiten vorbereitest, dann geht das hinten raus schief. Das ist genau wie mit Krankheiten. Du gehst erst zum Zahnarzt, wenn der Zahn schon so weh tut, dass er nachher gezogen werden muss. Naja, du baust ja auch keine Schiffe, die über den Ozean scheppern, die du nicht ausrichtest für einen Sturm, der natürlich jetzt gerade nicht da ist, aber die müssen halt so was standhalten. Und dementsprechend haben wir es natürlich versäumt, einfach mit so einer, ich sag mal jetzt so rosaroten Brille so ein bisschen, einfach zu hoffen, in Europa wird es keinen Krieg mehr geben. Jetzt haben wir halt den Salat und jetzt ist es halt soweit. Und so der Krieg an der Ukraine, der beschäftigt uns ja jetzt schon mittlerweile seit 4 Jahren.
2022 oder 2014, je nachdem, wann du anfängst zu zählen.
Ja, also da bin ich beides mal falsch. Aber seit 2022, ja gut, dann ist das schon, 3 Jahre ist es jetzt schon her. Also es ist super krass. Mhm. Ich habe mir jetzt natürlich auch ein bisschen was von Christian Mölling durchgelesen. Das ist ein Sicherheitsexperte, Verteidigungsexperte, den kennst du, glaube ich, ne?
Genau, der ist von der DGAP. Mit denen hatten wir letztes Jahr eine Veranstaltung in Bottrop. Also
der war
Kontakteur.
Hier?
Er nicht, Carlo Masala und jemand anderes war da. Aber Thema Sicherheit spielt auch in Bottrop eine Rolle.
Der hat natürlich gesagt, ey, das ist, diese Wahrscheinlichkeit von Krieg ist da. Wir waren noch nie so greifbar wie jetzt. Und da hat er eine Sache gesagt, die hat mich ein bisschen... Ja, nicht ein bisschen, sondern ein bisschen sehr nervös gemacht. Der hat gesagt, in 6 bis 10 Jahren wäre seiner Meinung nach Russland militärisch in der Lage, weil die weiterhin machen, wenn wir nichts dagegen tun, in Nordeuropa anzugreifen. Die wären militärisch dazu, weil die rekrutieren ja auch jetzt Millionen von Soldaten gerade. Ne? Da reden die nicht über 20.000, da reden die über richtig viele Menschen, die da abgehen. Ne?
Korrekt. Die Bundeswehr und die NATO gehen davon aus, dass Russland 2029 in der Lage ist, einen NATO-Staat anzugreifen. Sind wir 2025, das sind noch 4 Jahre und das Ganze war die Annahme, bevor Trump Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika geworden ist. Das darf man ja auch bei der ganzen Sache nicht vergessen. Trump ist angetreten, hat gesagt, ich mache einen Deal, ja, wir machen Frieden, ich erledige das in 24 Stunden. Hat er nicht geschafft, okay, na, jetzt ist er auch schon irgendwie einige Wochen im Amt. Er wird auf einen Friedensdeal hinarbeiten, ja, der wird auch irgendwann kommen. Aber er macht es halt nicht aus einer Position der Stärke heraus, Putin, entweder du ziehst deine Truppen ab oder wir machen hier massive Sanktionen, sondern er versucht halt irgendwie...
Der will das dealen.
Ja genau,
halt, ne?
Der will einen schnellen Deal. So, ne, kann er seinen Amerikanern verkaufen, ich habe hier Frieden gemacht, sein größter Traum ist es angeblich auch, den Friedensnobelpreis irgendwann mal zu bekommen. Ich bezweifle das so ein bisschen, aber das darf man halt bei der ganzen Sache nicht vergessen. Also ich glaube, dass die Lage aktuell eher... für Russland spielt. Russland möchte nämlich, dass wir uns zerstreiten. Und jetzt stell dir mal vor, die schicken mal so ein paar grüne Männchen. Das haben die auf der Krim früher gemacht. Die schicken die jetzt mal nach Estland. Um nur mal zu gucken, was macht die NATO eigentlich, wenn da so komische Typen rumlaufen, die da nicht hingehören. Da findet man vielleicht heraus, dass sie zu Russland gehören. Was machen wir dann? Wenn dort Soldaten auf dem Boden sind, dann ist das ein Verstoß gegen das Gewaltverbot. Sprich, Russland verstößt gegen die Souveränität von Estland. Und dann wird das für die NATO relevant. Und wenn wir in dem Moment nicht handeln, wenn wir dann sagen, ah, haben wir nicht gesehen, wir machen jetzt nichts, dann ist die NATO tot. Weil dann weiß Putin, ich kann einfach weitermachen, die machen ja gar nichts. Super, klasse. Und das ist, was Putin möchte, dass wir uns zerstreiten, dass wir irgendwie in Portugal, in Deutschland, in Frankreich sagen, hä, warum sollen wir denn jetzt für Estland, ja, da unsere Soldaten hinschicken? Aber das ist so kurz gedacht, weil Putin hat eben nicht nur Erdöl im Kopf oder Bodenschätze, wie du vorhin so gesagt hast. Putin hat im Kopf, die Sowjetunion, ja, wieder für sich historisch zu errichten.
Ich weiß es auch.
Denn er hat mal gesagt, für ihn das Schlimmste, was im 20. Jahrhundert passiert ist, war nicht der Zweite Weltkrieg, das war der Zusammenbruch der Sowjetunion. Das zeigt nochmal so ein bisschen, wie Putin denkt, ja. Der denkt in ganz großen historischen Sphären.
Habe ich natürlich auch in vielen Podcasts schon drüber, habe ich mir das angehört und habe natürlich dann auch gehört, so der hatte dieses große vereinte Russland, die Sowjetunion so zarmäßig und so. Ne? Also das war ja früher, bevor die ganzen Staaten sich abgesplittert haben. Der träumt eigentlich wieder von so einem großen wiedervereinigten Reich, was ich meiner Meinung nach auch schon ein bisschen als absolut größenwahnsinnig halte. Und jetzt sind wir ja schon bei dem, warum macht Russland das? Das ist ja schon der Grund. Aber ist Russland denn in der Lage, nur durch einen einzigen Menschen, ich meine, das ist natürlich, der hat natürlich auch seine Berater, der war ja früher selber auch hier in Deutschland, glaube ich.
War beim KGB, der war hier Spion und hat in Dresden mal für die Russen ein bisschen ausspioniert. Der kennt unsere Gefühle, der kennt unsere Lage, der weiß, dass wir Deutschen Angst vor einem Atomkrieg haben.
Ja, wer hat denn keine Angst vor einem Atomkrieg?
Absolut, aber ich sage dir einen Unterschied. Ne? Die baltischen Staaten, ich war da auch viel unterwegs, die haben in dem Sinne keine Panik, so wie wir. Die sagen, oh, 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 jetzt müssen wir alles tun, was Putin sagt. Die sagen, ja, wir wollen auch keinen Atomkrieg. Und deswegen müssen wir erst recht nachrüsten, aufrüsten und aus der Stärke heraus Putin zeigen, uns greifst du nicht an. Weil dann bist du am Arsch, jetzt mal direkt gesprochen.
Aber es ist nicht super traurig, dass man eigentlich zu unserer heutigen Zeit an so vielen Brandherden, die auf der ganzen Welt herrschen. Ne? Ich meine, es gibt Kriege in Afrika, es gibt Kriege überall, von denen man schon lange nichts mehr hört. Syrien ist immer noch nicht befriedet, geht jetzt auch wieder rund. Das ist für mich, also in einer, vor allem in unserem zivilisierten Europa, wo Menschen gelernt haben, mit dem, was sie haben, zu leben, versuchen, mit einer einigermaßen vernünftig und gerecht verteilten Lebensart ihr Leben hinzukriegen. Jeder Mensch kann eigentlich machen, was er möchte. Dass das überhaupt so weit kommen konnte und dass wir uns selber jetzt darüber Sorgen machen müssen, dass wir eventuell mal irgendwann wieder im Krieg sind mit der NATO. Für wie wahrscheinlich hältst du denn einen Atomkrieg? Ich meine, das ist jetzt, pass auf, klar, keine Panik mache. Nein. Ne? Keine Panik mache und ich möchte jetzt auch nicht sagen, so die Vanessa Voß, wenn die das jetzt sagt, hat jetzt so 20% ist das fix.
Genau, ich sag eh keine Zahl.
so 1-5.
Nee, ich glaube, das ist nicht angebracht. Aber was man halt, ne, wie gesagt, sagen muss, wenn es eben zu diesem Angriff Russlands auf NATO-Territorium kommt, sollten wir reagieren. Ja, reagieren heißt nicht, dass wir dann eine Atombombe auf Russland schmeißen. Man muss auch sagen, Atombombe ist auch nicht immer nur ein Begriff. Es gibt sogenannte taktische und strategische Nuklearwaffen. Mhm. Taktische sind eher für die Kriegsführung, ja. Die machen in Anführungszeichen kleine Schäden, was immer noch, ja,
massiv
nicht,
ist.
Richtig. Aber es geht eigentlich um die großen strategischen, ganze Städte, Gebiete wirklich auszulöschen, ja, was wir nicht wollen. Und deswegen sage ich ganz ehrlich, wenn Trump und die USA sich weiter von uns entfernen und immer mehr sagen, Europa, ihr seid für eure Verteidigung zuständig und wir irgendwann nicht mehr den Schutzschirm der USA haben. Also wir haben in Deutschland ja Atomwaffen. Wir können die nutzen, wenn die Amerikaner mit uns zusammenarbeiten, mit unseren Trägersystemen, dann können wir die nutzen. Wenn die USA aber irgendwann sagen, die nehmen wir euch weg, sind ja unsere, verteidigt euch mal selber, dann haben wir ein Problem. Weil dann nur noch die Franzosen und Briten Atomwaffen haben, aber viel, viel geringere Bestände. Und dann wäre ich mir nicht mehr so sicher, ob Russland nicht doch sagen würde, das machen wir vielleicht.
Also ist eigentlich ausschlaggebend dafür, was da jetzt genau passiert, was mit Amerika und Europa passiert.
Genau, und wir können ja auch unsere Hausaufgaben machen. Wir haben ja auch darüber gesprochen, Deutschland wird mehr Geld in die Hand nehmen. Und das richtig, weil ein Stück weit haben die Amerikaner, das sagen die seit Jahren, ne? Das ist jetzt keine Trump-Haltung. Europa, macht mal ein bisschen mehr für eure Verteidigung. Ihr könnt nicht immer Trittbrettfahrer sein, unsere Kohle nehmen und sagen, ja, ja, wir haben ja NATO-Schutzschirm, passt schon. Geht nicht.
Ja, stimmt, wir haben sie auch ein bisschen recht, ne?
Klar, wenn wir dann also unsere Hausaufgaben machen, Trump so ein bisschen zeigen, Moment mal, wir meinen das schon ernst, dann ist das gut. Weil, jetzt wird's noch mal ein Stückchen größer, es gibt ja nicht nur den Konflikt hier. Die USA bereiten sich darauf vor, dass China irgendwann Taiwan angreifen wird. Und dann haben wir ein Problem. Weil dann die USA einen Großteil ihrer militärischen Macht in Taiwan nutzen werden. Das heißt, sobald Putin anfängt, das Baltikum anzugreifen, dann kann die USA nicht ihr gesamtes Militär zu uns schicken. Die werden immer ein Stückchen zurückhalten, weil das für China der perfekte Moment wäre, Taiwan anzugreifen, während wir Krieg in Europa in großem Ausmaß haben. Mhm. Also man muss das immer, ne, Außenpolitik irgendwie alles zusammendenken. Das macht es nicht einfach. Aber wir müssten in der Lage sein, sollten die USA in Taiwan aktiv sein, müssen wir uns in Europa selbst verteidigen können.
Also würdest du sagen, dass politisch jetzt sehr, sehr, sehr viel gemacht und gehandelt werden muss, um wirklich dieses Szenario zu verhindern?
Absolut, weil, wie gesagt, mit der jetzigen Lage der Bundeswehr oder dem europäischen Pfeiler in der NATO reicht das so nicht. Polen hat's verstanden, Polen rüstet massiv auf, ja, weil sie nun mal die Nächsten wären. Die sind an der Grenze zu der Ukraine. Mhm. Da gibt's eine ganz, ganz kleine Lücke, die dann eben Polen mit Litauen verbindet. Und ansonsten ist das Baltikum sehr, sehr lose da. Man könnte also sehr, sehr schnell versuchen, da das Baltikum abzuriegeln von dem Rest von Kontinentaleuropa. Und da rüstet Polen auf und wir müssten halt auch unseren Teil dazu beitragen.
Musst du denn, also ist denn jetzt diese Angst, die vielleicht viele von uns haben, einige wie auch immer, weiß ich nicht, oder ein Unbehagen, ist schon begründet?
Ich verstehe das persönlich total. Aber ich glaube, es ist dieses Unwissen über Krieg und was du vorhin gesagt hast.
Ja, genau. Du hast recht. Unwissen. Ja. Deswegen habe ich dich ja auch angerufen.
Ja. Und dass wir irgendwie wirklich 30 Jahre uns damit halt null beschäftigt haben und auf einmal reden alle über Krieg. Natürlich macht einem das Sorge. Ja. Aber das sollte halt nicht in so eine Schockstarre führen oder in so ein blindes Putin-Vertrauen. Ja, ja, wir müssen einfach alles sagen, machen, was der sagt. Das ist auch keine Lösung. Sondern man kann sich doch eher mal fragen, okay, ich will keinen Krieg, meine Tochter soll keinen Krieg erleben. Was kann ich also machen, um irgendwie nur so ein bisschen was dazu beizutragen?
Also sagen wir mal so, ich Wehrpflicht, Dienstpflicht, wie du gesagt hast, dann für alle, halte ich generell sowieso für eine gute Sache, wobei du natürlich auch den Zivildienst, den es dann vielleicht auch noch wieder gibt, irgendwie in irgendeiner Form, auch in diese Richtung bringen kannst, wie du gerade gesagt hast, in Krankenhäusern, THW, wie auch immer, kann man die Leute ja dann auch unterbringen, ohne dass die dann irgendwelche Grundausbildungen machen müssen. Wobei natürlich die Bundeswehr jetzt echt eine massive Aufgabe vor sich hat, ne? Also ich glaube, das Allerschwierigste wird sein, Menschen zu finden, die sagen, pass auf, wir gehen jetzt zum Dienst an die Waffe. Plus, wir müssen ja auch wieder die Infrastruktur dafür aufbauen, ne?
Genau, aber ich will zumindest an dem Punkt nochmal sagen, dass die Bundeswehr auch nicht mehr das ist, was vielleicht jetzt viele der Hörer, die irgendwie damals, ja, Wehrpflicht hatten, ist. Also es ist eine Berufsarmee heute, ne?
Früher war 3 Monate Grundausbildung und dann 10 Monate Saufen in der Kaserne.
So, ne? Ich glaube, das ist heute, also Saufen gehört sicherlich zum Stück weit auch noch dazu, aber ich möchte schon sagen, dass man da gute Karriereperspektiven hat, dass die Bundeswehr ordentlich zahlt und man darf ja auch nicht immer nur an die kämpfende Truppe, die aktive Truppe denken, sondern an die vielen Reservisten, also alle, die irgendwie früher mal gedient haben, die immer mal wieder Reserveübungen machen, die sind ja auch ein Teil davon. Ne? Und da kann ich nur sagen, ihr habt mir selbst halt mal die Frage gestellt, ich sitze irgendwie am Schreibtisch und denke und schreibe und lese viel über Krieg, aber ich selbst bin zivil, ne? Also ich bin nicht zur Bundeswehr gegangen. Ihr habt mich jetzt aber dazu entschlossen, eine Reserveoffiziersausbildung zu machen.
Heißt?
Das heißt, dass ich neben meinem jetzigen Beruf eine Ausbildung beim Weltraumkommando mache. Also ich werde bei der Luftwaffe ausgebildet und bin dann in ein paar Jahren...
Weltraumkommando?
Das ist gar nicht so weit weg, das ist in Kalka.
Das hört sich voll gut an.
Ja, das ist 45 Minuten hier entfernt.
Kannst hört du mal sich aber eher an, als wenn du gegen Klingonen, als gegen Russen kämpfst. Aber,
ja, die haben zur Eröffnung tatsächlich Star Wars Figuren da gehabt. Also die Bundeswehr hat auch Humor. Ja, also das geht schon. Aber ich will nur sagen, ne, jetzt mal auch ab von mir, jeder kann irgendwie zum irgendeinem Zeitpunkt sagen, Mensch, Heimatschutz ist mir wichtig. Die Heimatschutzkompanien, ja, die werden auch immer größer. Jetzt bist du bei den Schützen, Piet. Ja, aber ob ihr uns jetzt verteidigen könnt in Bottrop, weiß ich noch nicht. Vielleicht als letzte Wacht.
Guter Punkt. Wie hoch ist denn die Chance, dass die Leute wie mich oder generell Leute im Alter von, weiß ich nicht, 35, 40, 45, die noch nie an der Waffe waren, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass solche Leute wirklich dann an eine Waffe müssen? Das ist wahrscheinlich sehr gering, ne?
Genau, also ich sag mal so, in der Ukraine hat man irgendwann natürlich versucht, so viel zu mobilisieren, wie es geht. War das immer ideal? War man gut ausgebildet? Nein, aber das war halt keine andere Wahl. Wir haben jetzt noch eine Wahl. Wir können uns ausbilden, wir können, ne, dafür sorgen, dass mehr und mehr Leute das freiwillig machen, in der Reserve, dass wir über eine Wehrpflicht und Dienstpflicht mehr Leute auch mal dazu ermuntern, bei einer Musterung zu sagen, warte mal, vielleicht wäre so ein Jahr bei der Bundeswehr gar nicht so schlecht, danach kann ich immer noch studieren oder so.
Ich kann zumindest gut schleichen.
Immerhin.
Ich würde nur Scharfschütze werden, dann bin ich weit genug von den feindlichen
Linien. Stimmt, du hast auch keine Brille, das wäre was. Ja.
So, die trage ich nur nicht aus eitlen Gründen. Nein, aber also generell ist es ja so, du hast recht, eine Aufklärung gegenüber der ganzen Konflikte und den ganzen Tatsachen, was Krieg angeht, das nimmt natürlich ein bisschen Angst und gibt dir die Möglichkeit, mit einem Umdenken von dir zu sagen, okay, wir müssen jetzt das und das politisch machen. Ich kann mich selber natürlich einbringen, kann auch, wie gesagt, wie du gerade schon gesagt hast, da unterschiedlichste Wege gehen, um da schon im Hintergrund passiv zu helfen. Dennoch ist es natürlich so, dass dieses Unbehagen da ist. Und kommen wir mal ganz kurz auf die Social Medias, da muss man die Leute auch nochmal so ein bisschen impfen. Weil im Zeitalter von Social Media haben wir ja echt eine unglaubliche Flut an Informationen, die da so auf uns einprasselt, und zwar schnell und unbarmherzig, und Leute nutzen einfach Gefühle aus, um Klicks zu kriegen und wie auch immer. Man sollte schon sehr, sehr vorsichtig mit Social Media und Informationen, die man da hat, umgehen, ne?
Das stimmt, wobei man auch sagen muss, es gibt ja Influencer für alles. Ja? Es gibt irgendwie diejenigen...
Kriegsfluencer gibt's auch, oder was?
Ja, tatsächlich. Und zwar vielleicht mal, um einen konkreten zu nennen, das ist der David Mattei. Der war letztens auch mal bei Hart aber Fair. War eine tolle Sendung. Okay. Da war nämlich dieser Ole, ich weiß auch nicht, wie der mit Nachnamen heißt, aber der ist jedenfalls total gegen Krieg und Bundeswehr und Wehrpflicht. Er will nicht für sein Land sterben. So, ne? Also der ist so sehr, sehr anti. Und dieser David Mattei, der ist von der Bundeswehr, ja, und der macht aber auch, ja, der ist ein Influencer und der nimmt einen auch mit. Und der zeigt halt einem schon ein Stück weit, warum es sich eigentlich lohnt, für sein Land in der Bundeswehr zu sein und das im Zweifel zu verteidigen. Weil was die Bundeswehr ja auch macht, die verteidigt ja auch diejenigen, die gegen sie sind. Vergessen wir alle manchmal, ne?
Das ist richtig. Und ich glaube auch, dass jeder Mensch, jeder Vater, jede Mutter, jeder Bruder, Schwester, wie auch immer, wenn was akut passieren würde vor der eigenen Haustür und die Familie und die, die man liebt, bedroht sind, dann kommt man aus seiner Komfortzone gezwungenermaßen auf jeden Fall raus. Und wenn man nur mit fetten Steinen schmeißt, weil man gerade kein Gewehr am Start hat, und um das zu verhindern, um so eine Ausbildung zu machen und sowas, dann müssen wir halt wirklich einfach diesen Weg gehen und uns vorbereiten. Ich meine, man sagt ja nicht unbedingt, bereite dich im Frieden auf den Krieg vor und im Krieg auf den Frieden irgendwie so.
Civis para parabellum, genau.
Genau.
Wenn du den Frieden siehst, bereite den Krieg vor, weil so das einfach nur eine Schutzmaßnahme ist.
Ist ja eine Schutzmaßnahme und im besten Fall hast du dich einfach nur vorbereitet und musst es niemals einsetzen.
Und das ist halt diese komische Logik, ne, dass wir irgendwie weiter Geld verwenden für etwas, das wir im Idealfall nicht brauchen.
Natürlich. Ja, das ist ja das Problem.
Klar, aber man muss die Logik halt einmal durchdringen, weil Putin reicht das halt nicht, wenn wir ihm sagen, hier ist Ponyhof und Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, das funktioniert halt bei manchen Menschen nicht. Und ich glaube, das müssen wir mal verstehen. Nicht jeder tickt so wie du und ich vielleicht, Peter. Wir wollen niemandem was Böses, wir greifen dir niemandem an. Aber es gibt Menschen, die sind anders. Und so gibt es auch Staaten, die vielleicht nicht so denken wie wir in der EU. Und das ist halt einfach so. Da müssen wir uns, ne, drauf vorbereiten und sagen, Sicherheit ist nicht selbstverständlich. Und wir können alle was dazu beitragen. Denn Sicherheit ist für mich auch immer eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Jeder hat da irgendwie was beizutragen. Und dann schaffen wir das auch. Dann brauchen wir keine Angst und Panik haben. Dann, wir sind Deutschland. Wir können schon irgendwie stolz auf das sein, was wir geschafft haben in vielen, vielen Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube, da lohnt sich auch vieles, was wir verteidigen können. Unsere Freiheit, unsere Demokratie, unser Werteverständnis. Und ich bin, ja, sehr dankbar, dass ich hier lebe und nicht in einem der vielen anderen Länder, die im Krieg geboren sind, sondern das Glück habe, hier in Deutschland aufzuwachsen. Und dieses Verständnis fehlt vielleicht dem einen oder anderen manchmal.
Ey, das sind richtig coole Abschlussworte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Zeit, in der man sich halt damit beschäftigt, wirklich wertvoll ist für das eigene Gemüt. Die Angst so ein bisschen weicht und einem Verständnis, ein Verständnis kommt, was man machen kann. Jeder kann tun, wie er das möchte. Natürlich kann man niemanden wirklich zwingen. Aber im Endeffekt ist es so, bereite dich wirklich vor auf etwas, was passieren könnte. Und wenn es nicht passiert, dann hast du es nur deswegen gemacht, um dir einfach ein besseres Gefühl zu geben.
Genau. Und an der Stelle kann ich vielleicht auch einfach, na, weil wir ja nur hier vielleicht, weiß nicht, eine halbe Stunde oder so gequatscht haben, für all die, die ein bisschen mehr dazu hören oder lesen wollen, wenn ich ein Buch empfehlen kann, das liegt ja auch gerade, kann man zwar den Podcast nicht sehen, aber es ist relativ frisch, und zwar heißt das Die Rückkehr des Krieges, warum wir wieder lernen müssen, mit Krieg umzugehen. Mhm. Das ist von Franz Stefan Gadi, einem Militäranalytiker, und der berichtet wirklich ganz sachlich, nüchtern, neutral über das, was die letzten 30 Jahre passiert ist und was in den nächsten 10, 15 Jahren passieren kann.
Rückkehr des Krieges.
Ganz genau.
Also werde ich mir auf jeden Fall holen und versuchen zu lesen. Ich schlafe zwar immer beim Lesen ein, aber...
aber ich habe auch einen Podcast für dich, Pete.
Bitte, dann sag
wenn
mal.
Du nicht so gerne liest, dann kannst du einfach den Sicherheitshalber-Podcast hören. Der ist unter
der
anderem...
Der Sicherheitshalber?
Ja, klar. Sicherheitshalber... Okay. Bisschen okay. Nachrüsten oder so ähnlich. Nein, also der ist von Carlo Masala und Frank Sauer und ja noch zwei anderen, aber das sind meine Chefs an der Bundeswehr-Uni. Und die versuchen das auch so ein Stück weit mit Humor zu machen, so wie hier im Podcast, aber natürlich auch über ein paar Fakten
zu reden.
Aber mit Niveau? Ja, ich will jetzt nicht sagen, sie kein Zappt, aber die reden zumindest über sicherheitspolitisch hohes Niveau, das ist richtig.
Okay, ja gut, pass auf, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du hier warst. Und das Gesprächsthema ist jetzt wirklich nur so angeschnitten, ne? Und für all die Leute, die für sich für das Thema interessieren, die vielleicht noch ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen sollen oder wollen, die können das mit dem Buch tun. Die Vanessa ist hier in Bottrop, die könnt ihr auch mal anschreiben. Ja. Und wie gesagt, Angst ist da. Versucht die Angst mit Wissen und mit Dingen, die ihr in Erfahrung bringen könnt, ein bisschen zu bekämpfen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Angst ist nicht ganz, ganz verschwunden, die Befürchtung, ich will jetzt nicht sagen, dass ich die ganze Zeit total Panik hatte, aber es ist so ein bisschen gewichen und ich hoffe einfach, dass wir mit dem Gespräch jetzt mal so ein ganz kleines bisschen das ganze Thema hier anreißen konnten und dass auch jede kleine Kommune, auch wie Bottrop, auch was machen kann.
Absolut, das ist total wichtig und jeder Einzelne darin auch, so wie immer, ne? Wenn man immer nur ein bisschen was tut, dann ist da schon sehr viel getan.
Wen kann man hier in Bottrop ansprechen, wenn man hier zum zivilen Bottrop-Superkommando gehören will?
Es gibt das KVK, dafür muss man aber in der Bundeswehr sein.
Ach, muss man sein, ja?
Ja, genau, da kann man jetzt nicht einfach so hingehen. Aber ich kann nur empfehlen, mal zu sprechen, ja, hier mit dem THW zum Beispiel. Klar, mit Akteuren aus der Stadt, wenn es um Sicherheit und Ordnung geht. Und einfach mal, bisschen googeln und schauen, was einen interessiert. Und klar, wer Reservist ist, der kann sich immer bei der Bundeswehr melden und schauen, wo er dann noch Reserveübungen leisten kann.
Alles klar. Ja, Vanessa, danke, dass du da warst. Hat Bock gemacht, auf jeden Fall darüber zu reden. War mal wieder eine Folge Podcast-Tat zu einem Thema, was wir so ernsthaft einfach nicht in einer normalen Podcast-Folge besprechen können, weil das passt da einfach nicht rein und deswegen haben wir dieses Format ja gemacht. Und ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Und wenn ich nochmal Fragen habe, rufe ich dich auf jeden Fall wieder an.
Danke, finde ich super, dass ihr sowas auch macht. Gehört auch mal dazu.
Genau. So, euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen, wie auch immer, wann ihr den Podcast hört, weiß ich nicht. Geht weiter joggen auf den Stepper oder irgendwas anderes machen.
Das sagen die im Sicherheitshalber-Podcast auch. Nur manchmal geht der ja irgendwie 2 Stunden, da werden die Jogger schon langsam müde.
Alles klar. So, ciao.
Tschüss.